Ja, es gibt eine schwarze Box. Nicht irgendeine schwarze Box, über die ich spreche, sondern es gibt eine bestimmte schwarze Box hier in der Gemeinde und die seht ihr, wenn ihr da vorne reinkommt. Predigt, Wünsche. Ich habe vor kurzem die Rückmeldung bekommen, dass meine Predigten nicht alltagsrelevant seien. Nun, Kritik mag man in der Regel nie, aber vielleicht hat sie ja was Gutes daran, vielleicht möchte, also man geht ja das nochmals durch und man muss das sitzen lassen und vielleicht war ja das wirklich so oder ist das auch noch so. Deswegen möchte ich nochmals auf die Box hinweisen, wenn ihr Predigt Wünsche habt, also Themen, die auch euch auf dem Herzen liegt, werft die da ein. Und für die Predigt habe ich gedacht, ich spreche mal einfach eine Person an und frage, was ist ein Thema, das du dir wünschst? Am Sonntagmorgen. Und zurück kam Gesetz gegenüber Freiheit. Also es ist der Wunsch, dass ich mal darüber predige, und ich habe mir das zur Aufgabe genommen, heute darüber zu predigen. Gesetz und Freiheit, das sind eigentlich zwei Gegensatzpaare, die einander gegenüberstehen. Wir haben einer Seite das Gesetz, verschiedene Gebote, verschiedene Richtlinien, die alles Mögliche in unserem Leben regeln. Da gibt es Gebote über die Ehe, über die Kindererziehung. Es gibt Richtlinien, Gesetze für die Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Aber solche Gesetze kommen ja nicht einfach von irgendwo, sondern in der Regel kommen sie von oben runter. Das heißt, sprechen wir über Freiheit und Gesetze, dann heißt es für uns in der Regel, uns wird alles vorgeschrieben. Unser Leben ist voller Gebote. Auf der anderen Seite steht die Freiheit. Und die Freiheit lässt sich am einfachsten mit dem Gegenteil beschreiben. Zu einem gewissen Punkt haben wir das schon mit dem Gesetz, aber ich möchte noch einen anderen Aspekt mit hereinbringen. Sklave zu sein. Sklave ist heute, ich bin da Gott dankbar, nicht mehr normal, vor allem in unserer Gegend. Zur alttestamentlichen oder neutestamentlichen Zeit, da gab es Sklaven. Sklaventum war weit verbreitet. Wir haben ja häufig dieses Sklave-Sein von Amerika im Hinterkopf, wenn wir an Sklaven denken. Also die Afrikaner, die dahin verschleppt wurden, die ausgepeitscht wurden, ja, das sind Sklaven. Aber wir müssen da uns auch reflektieren. In der Geschichte der Menschheit gab es eigentlich immer Sklaven, aber der Stand der Sklave war immer ein bisschen verschieden. Die Rechte für die Sklaven, also nicht überall, zu jeder Zeit wurden sie verprügelt, sondern manchmal hatten sie auch sehr gute Rechte, die eigentlich schon fast an die Arbeitnehmerrechte von heute nahe kommen. Also, wir haben einerseits die Sklaven, das Bild, das wir haben, aber wofür der Sklave steht, ist eben nicht frei zu sein. Er hat keine Freiheit darüber zu entscheiden, was er für eine Arbeit tut, sondern er muss die Arbeit tun, die sein Herr ihm gibt. Wir haben andererseits eben auch die Bestimmung über seine Freizeit. Ein Sklave kann nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt diesen Monat mal Urlaub. Nein, der Herr befiehlt ihm, Urlaub zu haben oder sehr wahrscheinlich eher, du arbeitest weiter. In unserem Leben widerspiegelt sich das auch in anderen Dingen. Wir haben die freie Partnerwahl, wo unser Wohlstand, unsere Zivilisation hat uns viel Freiheit gebracht. Und unter Freiheit verstehen wir eben keine Fremdbestimmung in unserem Leben zu haben. Und so ähnlich haben wir auch das Bild im Alten Testament. Wenn von Freiheit gesprochen ist, dann ist das Volk Gottes Israel nicht unter der Knechtschaft von fremden Völkern. Betrachten wir zum Beispiel die Richterzeit. Typisch. Der Richter regiert. Oder sie sind fremdbestimmt durch fremde Völker. Wir sehen die Zeit des Exils, wo Israel verschleppt ist unter Fremdherrschaft. Dazwischen noch die Zeit der Könige unter David Salomo sehr wohl ein Friedensreich, aber Freiheit war es auch nicht wirklich unter Zeit der Könige. Als die Israeliten zu Samuel gekommen sind und den Wunsch gebracht haben, gib uns einen König, so wie alle Völker um uns herum auch einen König haben, warnt Samuel, das wird eure Freiheit einschränken. Der König bestimmt über eure Söhne und Töchter. Ja, er bestimmt sogar über euer Geld zu einem gewissen Punkt, weil er Steuern eintreiben wird. Nachzulesen 1. Samuel Kapitel 8. Im Neuen Testament kommt dieser Freiheitsgedanke, also keine Fremdbestimmung zu haben, wird ein bisschen anders dargestellt. Also es ist uninteressant, unter welchem König du gerade lebst. Es geht mehr darum, handelst du frei oder nicht? Und das ist der entscheidende Punkt. Für uns heißt Freiheit, selbst zu entscheiden. Und in Römer Kapitel 6, da zeigt uns Paulus, du bist nie in Freiheit. Du bist Sklave der Sünde oder du bist Sklave Christi. Die Frage ist nur, wozu du dein Leben, deinen Leib, deine Worte gebrauchen lässt. Wir stellen uns entweder uns und unsere Körper unter die Herrschaft Gottes, sind somit Sklaven Christi, oder wir stellen uns und unseren Körper unter die Herrschaft der Sünde und sind somit Sklaven Satans. Diese zwei Wege. Entweder du lässt dich missbrauchen vom Teufel oder du lässt dich gebrauchen von Gott. Und das haben wir gehört in der Textlesung. Und das Thema Gesetz gegenüber Freiheit. Ich glaube, dieses Thema wäre besser überschrieben mit, genau, da habe ich noch diesen Vers aus Römer 6 abgedruckt, nachzulesen, Gesetzlichkeit gegenüber Gesetzlosigkeit oder Moralismus gegenüber Relativismus. Also wir haben auf der einen Seite die Gesetzlichkeit, die Moralisten. Sie stellen die Gebote über alles andere. Das heißt, sehr wahrscheinlich kennen wir das alle irgendwo aus unserem Leben, du tust irgendetwas und eine Person, eine gläubige Person, kommt zu dir und sagt, also sieht, dass du diese Sache machst und sagst, ich habe gesehen, dass du dies oder jenes tust. Das tun Christen nicht. Du kannst gar kein Christ sein, weil du dies oder jenes tust. Auf der anderen Seite haben wir die Gesetzlosigkeit. Also das heißt der Relativismus. Die Aussage ist dahinter, die Gebote spielen alle keine Rolle mehr. Sie sind egal, du bist freigesprochen. Jesus Christus hat am Kreuz für alles bezahlt. Du bist freigesprochen. Er hat das Gesetz erfüllt. Du kannst und musst es auch nicht erfüllen. Das heißt, wenn ein Gesetzesloser oder einer, der eben Relativist ist, der hat dafür kein Verständnis, wenn jemand kommt und sagt, du bist Christ, das tun Christen nicht, weil er eben sagt, die Gebote zählen ja nicht mehr für mich, ich bin freigesprochen. Und ich meine, das ist mit dem Thema gemeint, Freiheit gegenüber Gesetz, Freiheit gegenüber Gesetzlichkeit. Das heißt, die Frage, die dahinter steht, ist, wie stehen wir Christen zu den Geboten? Sind wir den Geboten verpflichtet oder nicht? Und dieser Frage wollen wir uns heute Morgen stellen. Mein erster Punkt ist der Nutzen des Gesetzes. Was bringen Gesetze? Wir lesen im Alten Testament, das Gesetz der Juden, also das alttestamentliche Gottesvolk, hat über 600 Gebote bekommen, die alles, mehr oder weniger alles in ihrem Leben geregelt haben. Vielleicht mal so als Vergleich, Deutschland hat 1700 Gebote. Dazu kommen fast 3000 Rechtsverordnungen. Also ein bisschen mehr. Gut, wir können sagen, das Leben ist auch komplizierter geworden. Was erstaunlich ist, unter der Ampelregierung sind insgesamt 52 neue Gesetze zusätzlich obendrauf gekommen. Und das erstaunt, weil eigentlich die linke Politik ja eigentlich eher dafür bekannt ist, für Freiheit. Dass jeder Mensch so leben kann, wie er möchte. Freiheit für das Individuum, wofür sie einstehen und schaffen 52 zusätzliche Gesetze. Aber diese beiden Beispiele zeigen Deutschland und Israel, dass eben wir Menschen irgendwo Gesetze brauchen. Irgendwie brauchen wir die Gesetze, um leben zu können. Es ist eine Wunschvorstellung, ohne Gesetze in Freiheit leben zu können. Es ist eine Wunschvorstellung, ohne Gesetze zu glauben, dass dann alles besser ist. Dass dann alles besser ist, weil alle so leben können, wie sie wollen. Es braucht eigentlich nicht viel Fantasie. Wenn alle so leben, wie sie leben wollen, dann endet das im Chaos. Ich nehme mir dein Auto, weil ich es möchte. Ich nehme mir dein Haus, weil ich es möchte. Ich nehme mir deine Frau, deine Familie, weil ich es möchte. Das endet schlussendlich im Chaos. Und in Römer Kapitel 1, da haben wir das eigentlich zusammengefasst, dass es eben eine Wunschvorstellung ist, wenn der Mensch so leben kann, wie er möchte, dass das im Guten endet. Römer 1 zeigt uns, nein, es endet in der Katastrophe. Es wird geschildert, was denn daraus entsteht. So wird uns gezeigt, der natürliche Verkehr wird verlassen. Mit dem Verkehr ist die Sexualität gemeint, die Sexualität zwischen Ehemann und Ehefrau. Das wird verlassen. Weiter wird aufgezählt, da wird Unrecht herrschen. Der Stärkere gewinnt. Wenn ich dein Auto nehmen möchte, wirst du dich da vorstellen und sagen, nee, meins nicht. Wenn ich stärker bin, nehme ich es mir trotzdem. Und so endet dann Römer 1 mit der Aussage, sie werden erfinderisch im Bösen. Das eine Böse jagt das andere. Wir brauchen Gebote. Wir brauchen Gesetze. Unbestritten, wenn wir uns hier jetzt hinstellen würden und miteinander reden würden, gibt es auch viele nutzlose, sinnlose Gesetze. Aber im Großen und Ganzen würden wir sehr wahrscheinlich schon sagen, es gibt auch wirklich gute Gesetze, die mich vor dem Übel bewahren. Gesetze sind notwendig. Und ich würde es mal so sagen, Gesetze sind in einer gefallenen Welt lebensnotwendig. Gefallene Menschen sind Egoisten. Und wenn Egoisten aufeinandertreffen, dann wird das im Streit enden. Dann wird das im Chaos enden. Und deswegen braucht es Regeln. Und die 10 Gebote in der Bibel geben eine Grundlage, wie wir Menschen miteinander leben können. Du sollst nicht töten. Wie viel Leid in der Welt würde uns erspart bleiben, wenn sich jeder daran halten würde. Du sollst nicht begehren. Jetzt kann man sagen, ja, das Begehren alleine ist ja nicht so schlimm, aber es ist der Anfang von unserem Handeln. Wie viel Leid würde uns erspart bleiben, der Welt erspart bleiben, wenn niemand mehr begehren würde? Das heißt, Gesetze sind gut. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie vor allem in einer gefallenen Welt. Wenn wir uns an die Gebote Gottes halten, dann hat das eine positive Auswirkung auf dich persönlich, auf dein Umfeld, auf deine Familie. Es würde uns viel, viel Leid erspart bleiben, wenn wir uns alle daran halten würden. Wir haben auch gesehen, die Gesetzlosigkeit würde im Chaos enden, weil schlussendlich die Lieblosigkeit herrschen würde. Und wenn wir uns alle ans Gesetz halten würden, würde die Liebe zum Nächsten herrschen. Zweiter Punkt, der Nutzen des Gesetzes, und ich habe es genau gleich überschrieben, der Nutzen des Gesetzes ist einfach Teil 2. Der Nutzen des Gesetzes ist, es offenbart Gottes Willen. Das heißt, die 10 Gebote, das sind die Grundlage, wie wir Menschen leben sollen, und da offenbart Gott seinen Willen. Er offenbart seinen Willen in über 600 Geboten dem alttestamentlichen Volk, seinem Volk, die Bundesgebote. Und das sind die Grundlagen für ein gutes Leben, und das ist auch die Offenbarung Gottes, wie er möchte, dass sein Volk lebt. Wir können das anhand von 2. Timotheus 3, 16 bis 17 auf die ganze Schrift anwenden. Also auch im Neuen Testament finden wir Gebote für das neutestamentliche Gottesvolk. Die Gebote zeigen uns den Willen Gottes, zeigen uns den Willen Gottes für unser Leben als Gläubige, ja, wie wir leben sollen. Und die andere Seite dieser Münze ist, das Gesetz offenbart die Schuld des Menschen. Die Gebote, das Gesetz, hat nicht nur die Aufgabe, Zwischenmenschliches zu regeln, damit wir ein gutes Miteinander haben, damit wir im Frieden leben können, sondern Römer 5, 13, es gab nämlich schon bevor das Gesetz kam, Sünde auf der Welt. Sünde aber wird aber nicht registriert, wo kein Gesetz ist. Wir wissen, der Sündenfall war vor Mose. Mose war derjenige, der das Gesetz schriftlich festgehalten hat. Aber bereits vor ihm war Adam und Eva, die gefallen sind, die gesündigt haben. Und so hat die Sünde geherrscht in der Welt, aber sie wurde erst offenbar durch die Gebote. Das ist vielleicht ähnlich, wenn du hingehst, Penny, kaufst dir oder möchtest dir ein Kilo Bananen kaufen. Du kannst es ein bisschen abschätzen, sehr wahrscheinlich, wie viele Bananen ein Kilo sind. Aber du brauchst eine Waage, um festzustellen, ist das wirklich ein Kilo oder nicht. Und so ähnlich ist das Gesetz. Erst das Gesetz zeigt uns, ist es gut oder schlecht. So macht das Gesetz also die Sünde deutlich. Und was bedeutet das für den Moralisten und den Relativisten? Der Moralist tut ja genau das, was das Gesetz hier auch macht. Er weist dich auf deine Sünden hin. Er sagt dir, du bist Christ. Und lebst so, das geht nicht. Und das ist genau ein Problem. In der Regel sieht der Moralist nur die Fehler der anderen. Er kommt mit der Bibel und sagt, du hast dieser und jener Fehler in deinem Leben. Er kommt und sagt, so darfst du nicht leben. Du musst dich ändern. Sonst gibt es keine Rettung für dich. Und der Relativist würde wahrscheinlich sagen, die Gebote sind ja sowieso nicht relevant. Also selbst wenn es Sünde ist, das ist vergeben. Das heißt, er würde sagen, ja, da gibt es das Gebot, du sollst die Ehe nicht brechen, aber für mich gilt das nicht mehr. Jesus interessiert es nicht, mit wem ich schlafe. Das Nutzen des Gesetzes ist, Sünde zu offenbaren, nicht Sünde zu verschweigen, Sünde klein zu reden, sondern der Nutzen des Gesetzes ist eben, dass sie offenbar wird. Was das Gesetz nicht kann, Und eigentlich ist es beim Moralisten bereits offensichtlich geworden. Das Gesetz zeigt dir die Sünden, aber es zeigt dir nicht den Weg des Heils. Das Gesetz ist unbrauchbar, wenn es um dein Heil geht. Und das verdeutlicht Paulus, das verdeutlicht uns Gott in Galater 3. In Galater, da wird dargestellt, oder die Galater hatten eigentlich ein Problem, dass sie zurückgingen. Zurückgingen zu den alttestamentlichen Geboten. Sie sind bekannt sozusagen mit dem Stichwort Judaisten. Sie glauben an Jesus Christus, aber sie sagen, wir müssen jedes einzelne Gebot im Alten Testament halten. Sie sind sozusagen Moralisten. Und bis jetzt hat ja eigentlich der Moralist gar nicht so schlecht abgeschnitten. Aber der Weg des Moralisten, der Weg des Judaisten ist gefährlich und Gott warnt uns in Galater davon, diesen Schritt zu gehen unter das Gesetz. Auch der Hebräerbrief zeigt das. Geht nicht wieder unter das Gesetz. Galater 3, Vers 11 heißt es, dass aber durch das Gesetz niemand gerecht wird, ist offensichtlich. Mit anderen Worten, der Moralist ist genauso falsch wie der Relativist. Denn der Moralist betont nur, du musst gut leben. Du musst die Gebote Gottes halten. Ansonsten hast du keine Errettung. Gott sagt in Galater, die Gebote zu halten, bringen dir kein ewiges Leben. Galater 3, 21, denn wäre ein Gesetz gegeben, das Leben schaffen könnte, dann käme in der Tat die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Nach Galater 3, 10 sind wir alle davon betroffen. Da ist niemand gerecht, weil wir wissen, dass wenn wir in einem Gebot, in einem Gesetz eben fallen, das ganze Gesetz, also wenn wir einem Gebot gefallen sind, das ganze Gesetz gebrochen haben. Die Aussage von Paulus hier ist also, dem Gesetz einfach zu folgen, ist ein Weg in die Irre. Dadurch hast du keine Errettung, sondern du stellst dich automatisch wieder unter das Gesetz. Und das haben wir auch in der Textlesung gehört. Ihr steht nicht unter dem Gesetz, ihr steht unter der Gnade Gottes. Und somit wird klar, der Weg des Moralisten ist ein Weg ins Verderben. Denn Gebote zu halten bringt keine Rettung, weil du in einem Gebot immer versagen wirst. Und wenn du denkst, in den Geboten zu halten, im Gesetz zu halten, das bringt dir Errettung, das bringt dir nur Gericht über deine Schuld. Der Weg des Relativisten ist hier eigentlich sehr nahe. Er betont genau das. Jesus Christus ist gestorben. Das Gesetz hat keine Macht mehr über dich. Das Gesetz akribisch zu befolgen, bringt dich nur ins Verderben. Das Gesetz und die Gesetzlosigkeit. Der Moralist und der Relativist. Wo ist nun der christliche Weg? Gibt es einen Weg der Mitte? Ich habe es genannt, die Schönheit des Evangeliums. Was ist der Mittelweg, den wir gehen sollen? Wir sollen den Mittelweg gehen, nämlich den Weg des Evangeliums. Wir sollen nach dem Evangelium leben, wir sollen im Evangelium leben. Das heißt, kurz gesagt, wir sollen das Gesetz lassen, wofür es gedacht ist. Und wir sollen die Freiheit so verstehen, wie sie als Freiheit zu verstehen ist. Das heißt, das Gesetz ist dazu da, um Ordnung zu schaffen in einer gefallenen Welt zum Guten. Folge darin, weil es zum Guten dient. Die Gesetze offenbaren uns die Sünde und somit auch die Heiligkeit und den Willen Gottes. Das bringt uns zur Buße. Gottes Gebote zeigen den Willen für uns Gläubige, wie wir leben sollen, damit er verherrlicht wird. Lebe danach. Das heißt, die Gebote Gottes, das Gesetz, ist unsere Richtschnur. Es ist uns als eine Richtschnur gegeben, als ein Wegweiser. Ein Wegweiser, der uns zeigt, was der Wille Gottes ist. Und es ist uns ein Wegweiser auf Christus hin. Weil es unsere Sünde offenbart und die Vergebung unserer Sünde nur in Christus ist. Dazu ist das Gebot da. Es warnt uns vor falscher Freiheit. Und das haben wir wiederum wieder gehört in der Textlesung. In Galater 5, Vers 1 heißt es, wir sind zur Freiheit berufen. Du und ich stehen nicht unter dem Gesetz. Das heißt, das Gesetz kann dich nicht schuldig sprechen, da du durch Jesu Christi Werk am Kreuz reingesprochen bist. Und das vergessen wir ganz häufig. Wir meinen, Jesus hat 90% getan. Ja, vielleicht 99%. Jetzt lebe gut, um auf 100% zu kommen. Jesus Christus hat zu 100% am Kreuz bezahlt. Freiheit. Frei zu sein. Ich habe es zu Beginn der Predigt gesagt, frei zu sein gibt es nicht. Du bist Sklave der Sünde oder Sklave Gottes. Das heißt, du bist jetzt freigesprochen von der Sünde, Gottes Willen zu tun, ihm zu gehorchen. Und so kommen wir zu Golgatha. In der Kirchengeschichte gibt es einen Tertullian, der das Bild geprägt hat. Jesus Christus ist gekreuzigt. Sein Kreuz steht. Jesus Christus ist gekreuzigt zwischen zwei Kreuzen. Es stehen also drei Kreuze da. Jesus Christus ist gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern. Und dieses Bild möchte ich auf heute Morgen anwenden. Auf den Moralisten und den Relativisten. Das Evangelium steht zwischen zwei Irrtümern, dem immer wieder in der Kirchengeschichte gefolgt wurde, wo du und ich immer wieder auf einer Seite runterfallen, nämlich zwischen dem Moralisten und dem Relativisten. Und wenn du das Neue Testament liest, wenn du mal die eigentlich kannst du auch das Alte Testament lesen, aber im Neuen Testament wird es noch ein bisschen offensichtlicher in den Briefen. Studier mal die Briefe, um dieses Thema zu vertiefen. Geh mal durch und suche, wo wird der Relativist angesprochen? Wo Gott sagt, gehorche meinen Geboten. Und wo wird der Moralist angesprochen? Die Gebote zu halten, werden dich nicht erlösen. Jesus Christus ist bereits gestorben. Das heißt, in dieser Spannung, die das Neue Testament immer wieder anspricht, wo du in der Kirchengeschichte schauen kannst, wo immer wieder diese Irrtümer vorgeherrscht haben, wirst du einen Kampf haben bis zum Ende des Lebens. Folgst du oder neigst du dazu, dem Moralisten zu folgen? Dem Weg der Gesetzlichkeit, wo ein Gott wohlgefälliges Leben entscheidend ist, ob du erlöst bist oder nicht, geh zum Kreuz, tu Buße. Erinnere dich daran, du bist Sünder und Jesus Christus hat für alles bezahlt. Vielleicht fällst du eher auf der Seite des Relativisten runter, der Weg des Gesetzlosen, wo du zwar stark die Tat Jesu Christi am Kreuz betonst, aber ihn nicht als deinen Herrn in deinem Leben akzeptierst. Du bist Sklave der Sünde oder Christi. Und Gott macht uns deutlich in Römer 6, du bist nicht mehr Sklave der Sünde, sondern nur Sklave Christi. Dazu hat dich Jesu Christi befreit. Der wahre Weg des Evangeliums, und ich möchte zwei Verse an das Ende dieser Predigt stellen, aus Epheser, Kapitel 2. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es, nicht durch eigenes Tun, damit sich niemand rühme. Und aus 1. Petrus, Kapitel 2. Denn so ist der Wille Gottes, dass ihr durch eure guten Taten die unverständigen Menschen und in ihrer Unwissenheit zum Schweigen bringt. Als Freie, aber nicht als solche, die ihre Freiheit als Denkmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Amen. Ich bete. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus auf die Welt gesandt hast, dass wir in ihm, in seinem Blut, freigesprochen sind. Ja, das Gesetz offenbart unsere Schuld. Es offenbart, wie lösungsbedürftig wir sind, erlösungsbedürftig sind. Und Jesus Christus, du hast am Kreuz dafür bezahlt, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit unserem Vater. Dir sei Lob, Ehre und Preis und Dank dafür. Und ich bitte dich, dass du uns nie vergessen lässt, wozu du uns errettet hast. Dass wir ein gottesfürchtiges Leben führen, zu deiner Verherrlichung. Ja, bitte hilf du uns im Alltag, den Weg des Evangeliums zu gehen. Hilf uns zu sehen, wo wir auf der einen oder anderen Seite runterfallen, wo wir dem einen Irrtum, dem Moralisten oder dem anderen Irrtum, dem Relativisten folgen, Herr. Wir wollen dir folgen. Lass uns das Evangelium als Grundlage unseres Lebens sein, unseres Lebens und unserer Lehre. Amen.